Über 200 Folgen die Beleuchtung Brüder. Ich weiß nicht, welche Nummern. 207? 8? Was meinst du?
206.
Nee, da sind wir schon drüber hinaus.
Okay, ich wollte nur was anderes sagen als du. Und 209 ist mir zu hoch gegriffen.
Wir sind krasser als 206. Hallo, wir sind's, die Beleuchteten Brüder. Wir befinden uns zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder am selben Ort. Und zwar mal wieder bei dir im Keller.
Das stimmt.
Das ist lange her.
Sehr lange her.
Ich fühle mich wie zu Hause.
208.
Ha, was habe ich gesagt?
208 oder 207.
Ja, guck mal, hatte ich recht. Du hattest keine Chance.
Ich hatte keine Chance.
Du wärst mit 209 näher dran gewesen. Ja, stimmt. Also du bist schon, also innerhalb der Möglichkeiten, die dir zur Verfügung standen, warst du
ja
leider genau am falschen Ort. Brauchst du was fürs Bier öffnen?
Nee, danke. Ich habe da noch meinen WD-40-Öffner.
Ich mache das mal so für die Zeit.
Ja, wenn der WD-40-Öffner.
Nee, lass den mal.
Der riecht schon längst nicht mehr nach WD-40.
Nee, das ist Jahre gib mal her.
Erinner doch mal, wie lang das hier ist.
Also jetzt richtige OG-Fans dieses Podcasts werden genau wissen, wovon wir reden. Alle anderen haben keine Ahnung. Er riecht gar nicht mehr nach WD-40, sondern nur noch nach Kettenfett oder so.
Das ist, glaube ich, das WD-40. Du hast recht. Es riecht noch danach.
Aber kein frisches WD-40.
Nein, es ist altes WD-40.
Es ist nicht mehr so schlimm. Hallo, mein lieber Freund. Es ist heute der 12.06.2026, 21.56 Uhr. Krass, ganz schön spät. Ist noch hell draußen.
Ja, wir gehen gleich noch aufs Gerüst.
Wir gehen gleich noch aufs Dach.
Ja.
Wir steigen gleich noch aufs Dach, aber zuvor werden wir eine Stunde mindestens hervorragende Unterhaltung im Angebot haben. Denn ich kann für mich sagen, ich bin voll mit guter Kacke.
Das ist ganz anders für mich, hier wieder mit dir zu sitzen.
Ganz
anders. Es ist anders. Eine andere Ära, in der wir uns wieder befinden.
Eine, die jetzt begonnen hat?
Nein, ich fühle mich wie, ich weiß nicht, vielleicht auch das, aber ich fühle mich zurückversetzt in eine alte Ära.
Also okay, also keine neue Ära, ist eine alte Ära.
Also wir sind in einer alten Ära und da kommen Erinnerungen hoch. Und ich habe das Gefühl, ich muss mich erstmal wieder eingrooven, um auf diesem Niveau Paroli zu bieten.
Paroli zu bieten?
Ja, ich habe das Gefühl, hier muss ich dir mehr Paroli bieten, als wenn wir das so remote machen oder so zwischen zwei Terminen oder in der Mittagspause oder was
auch immer. Hast du generell das Gefühl, dass wir Paroli bieten
müssen? Ja, im guten Sinne. Wie heißt das?
Ping-Pong.
Ja. Ich muss jetzt den Ball zurückspielen, ja, wenn du mir übers Netz schleuderst und sonst wird der Podcast nicht gelingen.
Es ist auf jeden Fall unmittelbarer als online.
Ja.
Das
und der Ort hier und diese ganzen Sachen, die hier unaufgeräumt rumliegen, da kommen doch viele Erinnerungen.
Sieht aus wie seit vielen Jahren schon.
Ja.
Ich fühle mich wohl.
Schön. Herzlich willkommen bei uns.
Herzlich willkommen bei
Im
uns.
Im Podcast.
Im Podcast. An alle Menschen dort draußen. Schön, dass es euch gibt und ihr uns zuhört. Ich möchte jetzt gar nicht mit dir lange darüber sprechen, wie es dir geht, weil das haben wir in vielen Stunden Vorgespräch im Grunde. Wir haben lange Vorgespräch geführt.
Ja.
Auch das ungewöhnlich.
War auch nötig.
Auch nötig. Also wir haben viele private Dinge bereits ausgetauscht. Wir können vielleicht kurz zusammenfassen, uns geht es beiden ganz gut.
Ja, erstaunlich.
Ja, uns geht es beiden erstaunlich gut.
Ja.
Aus unterschiedlichen Gründen ist es erstaunlich, aber es ist jeweils erstaunlich.
Ja,
das verbindet uns, das ist doch gut.
Und ihr habt das ja vielleicht mitbekommen die letzten Wochen, da war die eine oder andere Folge mit viel Nabelschau dabei und viel introspektiver Selbstreflexion.
Ja, heute nicht.
Heute nicht.
Heute nicht. Wir werden heute mal wieder im guten alten Brüdermodus hier durch die Folge manövrieren. Und ich weiß nicht, hast du, ich frage das jetzt einfach mal, Bock auf so Aktuelles oder eher auf Allgemeines?
Ich habe mehr Bock auf Allgemeines.
Gut, ich auch.
Ja, aber ich würde gerne was Aktuelles vorwegnehmen.
Bitte.
Regina Zindler ist tot.
Ja, habe ich gehört.
Ja.
Habe ich bei Kalk und Welk gehört.
Die Bild hat es berichtet.
Natürlich hat die Bild es berichtet.
Und die Bild hat auch berichtet, wie sie früher belagert wurde von der Bild.
Ja. Und haben die das problematisiert?
Nein. Nee. Ja, doch, sie haben es problematisiert, aber nicht
auf sich bezogen.
Auf sich bezogen.
Verstehe. Wir haben, glaube ich, eine unterm Strich doch eher jüngere Zuhörerschaft. Wie wäre es, wenn du ganz kurz erklärst, wer Regina Zindler war?
Regina Zindler war ein Massenphänomen der deutschen. Ich glaube, ich höre Schritte da oben. Ich habe verboten, uns zu stören.
Ich habe verboten, Schritte zu produzieren.
Ich habe verboten, Schritte zu
produzieren. Man könnte fast sagen, ein sehr frühes Meme.
Ja, Genau, Regina Zindler war deutschlandweit bekannt durch Stefan Raab.
Durch
Stefan Raab muss ich aber nicht jetzt unserer jungen Zuhörerschaft noch erklären.
Der hat sich ja wieder ins Gedächtnis geprägt.
Ja, aber damals war das noch anders. Da hat er Dinge gemacht, die waren vielleicht auch zweifelhaft, aber auf jeden Fall irgendwie kreativ und lustig. Und Regina Zindler ist, glaube ich, bei, ich weiß nicht, ob es Barbara Salisch oder Alexander Holt.
Barbara Salisch.
Bei Barbara Salisch, als Barbara Salisch noch echte Fälle
Stimmt, ja, richtig. Ne?
Die hat einen echten Fall verhandelt.
Nur in der ersten Staffel, habe ich gerade auch neulich gelernt.
In der ersten Staffel war Regina Zindler bei Barbara Salisch
Genau. Und
hat einen Nachbarschaftsstreit dort verhandelt.
Genau.
Über einen Knallerbsenstrauch, der durch einen Maschendrahtzaun wächst.
Exakt das, vom Nachbarn auf ihr Grundstück.
Genau, und das war das Problem, dass der Knallerbsenstrauch durch den Maschendrahtzaun wuchs. Und weil sie dann auch noch ganz doll dialektete, hat sie nicht Maschendrahtzaun, sondern Maschendrahtzaun und Knallerbsenstrauch gesagt.
Ja.
Und das war witzig genug, dass irgendwelche Praktikanten in der Redaktion von Stefan Raab gesagt haben, da machen wir einen Gag draus.
Und Stefan Raab hat gesagt, ich mach da einen Song draus. Und auch hier Fun Fact, der hat ja viele doch auch recht erfolgreiche Songs produziert und geschrieben. Seine einzige Nummer 1.
Ah ja.
Maschendrahtzaun.
Zu Recht, guter Hit. Mit Truckstop hat er Truckstop. Das gemacht.
Ja, eine alte Country-Band, deutsche Country-Band.
Und das Besondere damals war daran, dass er das in seiner Show so kaskadenartig aufgebaut hat. Irgendwann hat er einfach nur diesen Clip gezeigt.
Ja.
Und dann hat er da so einen Knopf gehabt, wenn er draufgehauen hat, hat die Maschendrahtzaun gesagt und dann hat er eine Strophe erstmal gesungen.
Ja.
Und dann kam in der nächsten Woche, das war wöchentlich damals, TV Total, kam dann die nächste Strophe und irgendwann und hat so einen Hype aufgebaut dadurch und alle haben darüber geredet und hahaha, die neue Strophe lustig und dann war der ganze Song da und alle konnten ihn kaufen, alle haben ihn gekauft, hatten die Single in diesen
kleinen
Plastikverpackung.
Ich hatte die auch.
Ja.
Ja. In TV Total, was ihr vielleicht nur von Sebastian Puffpaff moderiert kennt.
Oder gar nicht.
Oder gar nicht. Fall.
Und,
ja.
Und dann ist das passiert, was wir haben, glaube ich, schon mal in unserem Podcast länger auch über den Drachenlord berichtet.
Ja.
So eine Art Vorstufe des Drachenlords. Weniger Hass, aber ähnlich in die Privatsphäre eindringend. Benutzt du eine CD als Untersetzer?
Achso, ich dachte, das ist ein Untersetzer. Ich habe mich schon gewundert, dass hier so ein Untersetzer am Tisch liegt.
Aber geil. Ich weiß nicht, was da drauf ist.
Ist auch krass zerkratzt von unten. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich bleibe bei meinem. Ist doch gut.
Ist gut. Und dann, ich glaube, die Schritte waren übrigens die Katze.
Kann sein.
Ja. Und dann haben die Leute ihr Haus belagert und sie genervt und es war ganz schrecklich mit anzusehen und sie musste umziehen und ist in die Anonymität geflüchtet, aber hat Jahre später gesagt, dass sie dem Herrn Raab nicht böse war, weil sie hat da ja viel Geld verdient und er hat ja einfach nur einen Song gemacht.
Ja, so, aber zwischendrin hat sie es, glaube ich, anders gesehen.
Ja, als sie umgezogen ist auf jeden Fall, da war sie tierisch genervt, ja. Aber sie hat, glaube ich, 10 Pfennig pro verkaufter Single bekommen.
Ach echt?
Und ich habe noch nicht gelesen, was sie damit gemacht hat. Sie hat damit mehrere 100.000 Euro verdient. Also das ist schon Mark verdient. Das ist schon okay
Mark, ja, gewesen. Stimmt. Da muss man sich gar nicht darüber ärgern, dass auch die ganzen Leute, die dann drachenlordmäßig zu ihr nach Hause gekommen sind, einfach auch den Maschendrahtzaun geklaut
Na,
haben.
Na klar, die haben wollten ein Stück vom Maschendrahtzaun. So wie die Berliner Mauer. so ähnlich war das. Genau. Das war wirklich ein kulturelles Phänomen. Ich habe jetzt anlässlich ihres Todes nochmal den Song gehört. Das ist so ein typisches Raab-Ding. Ne? Es klingt wie jeder Raab-Song. Es ist nicht gut getextet. Es ist auch nicht besonders witzig.
Ich glaube, ich kann ihn immer noch auswendig.
Die Idee ist witzig.
Ja.
Also die Idee ist wirklich einfach
gab's halt bis
schön oft gewesen, aus einem Nichts irgendwas zu tun.
Genau.
Und das hätte man auch noch auf einer viel höheren Qualität machen können. Aber es hat gereicht.
Ja.
Und wahrscheinlich wäre es klüger auch nicht so massenkompatibel gewesen.
Ja.
Ich glaube, es war genau das richtige Niveau, um ja, das zu
machen. Ja, der hatte ein gutes Gespür für das, was irgendwie erfolgreich sein kann.
Ja, besser hätte er auch nicht geschafft. Aber daran war er gut und das ist auch okay.
Ich meine, er hat uns Satellite und damit einen ESC-Sieg von Lena gebracht. Schudert. Auch das
wäre... Er hat wohl mal eine Flasche Bier...
und wir kiffen.
Und war der harte Dudde da. Also viele, viele Hits.
Ja. Hier kommt die Maus, auch nicht zu vergessen.
Von Bürger Lars Dietrich hat er doch auch
Sexy Eyes. Ja, das ist, glaube ich, nicht gut gealtert. Boom, schlabberlaber, boom, schlabberlaber, boom. Okay, jetzt wird es sehr nischig. Entschuldigung. Ja, Regina Zindler, Rest in Power. Hast du noch irgendwas aus der aktuellen Welt? Möchtest du über die Weltmeisterschaft sprechen?
Ja, ich habe noch, ich habe noch eine andere Sache aus der aktuellen Welt, die mich freut. Die EU hat wieder zugeschlagen, nachdem sie die Plastikstrohhalme verboten hat, hat sie jetzt was verboten?
Ich weiß nicht.
Die kleinen Ketchup und Senf und Mayo.
Ah.
Diese,
ja.
Die, über die man sich wirklich zu Recht aufregt.
Und was wird da jetzt die Alternative?
Soll einfach eine Flasche hinstellen, kann man sich das nehmen oder ein kleines Glas und eine Dose oder
irgendwas. Stimmt eigentlich.
Das ist doch so bescheuert, dass du das immer dann ab und dann zahlst du 30 Cent oder 50 Cent.
Ich überlege auch gerade, ob es irgendwelche Orte oder Umgebungsbegebenheiten geben kann, wo es nicht genauso gut einfach eine große Flasche
geben könnte. Ja, es gibt tatsächlich, das ist auch ausgenommen jetzt, irgendwelche hygienischen Geschichten irgendwie mit Krankenhäusern oder es gibt irgendwelche Orte,
Flugzeuge vielleicht,
wo das notwendig ist, dass du da nicht mit den Flaschen rumrennst.
Aber in Imbissen, in Restaurants, auch in...
So beknackt. Und dann hast du manchmal diese Schalen gehabt, wo einfach hunderte von diesen kleinen Dingern liegen. Und
ist
dann
das die Angst, dass die Großen geklaut werden vielleicht?
Ja, vielleicht, aber I don't know. Es gibt viele, die machen das und ich glaube, die haben einfach kein Problem.
Ich meine, bei meiner Arbeit, es wurde so nicht ausgesprochen, das ist meine persönliche Interpretation, aber es wurde zumindest mal neulich in einer Mitarbeiterbesprechung thematisiert, dass halt immer wieder so von diesen klassischen viereckigen Lappen für die Küche, diese bunten, werden halt immer mal wieder bei uns in die Büroküche so 50er-Packs gelegt. Und es dauert wenige Tage, dann immer komplett weg. Und ich gehe schon davon aus, dass einfach irgendjemand die klaut. Was ich schon ein bisschen witzig und aber auch gleichzeitig peinlich
finde. Aber vielleicht mehrere Leute. Das ist das Problem, dass solche Leute sorgen dann dafür, dass es solche Lösungen gibt.
Ja, da muss die EU erstmal ihren Verbotshammer wieder schwingen. Ist auch politisch nicht so gut.
Nee. Und aber jetzt kann man so eine Art Nachruf, Abgesang auf diese Packung machen. Ich habe sie immer gehasst, besonders schlimm. Ich erinnere noch die alten McDonald's-Packungen mit diesem ganz, ganz großen, flutlichen Design. Die sind lang, aber ganz besonders schlimm. Ich habe das Gefühl, das war vor allem bei Ketchup, mehr als bei so Senf- oder Mayo-Packungen. Wenn du die in der Seite aufgerissen hast, haben die in der Mitte blockiert.
Mhm.
Und dann hing der Zwippel immer noch so rum und du konntest ihn nicht richtig abmachen.
Genau, und man konnte auch noch nicht Nerven rausdrücken.
Ich hab die Nerven verloren, hab angefangen rauszudrücken. Und dann ist das immer so über den Rand rüber und die Hälfte der Packung hing dann noch an dem Ausguss. Es war sowieso viel zu wenig. Also eine Packung reicht niemals. Ich glaube ja sowieso, du bist ja kein Pommes-Soßen-Fan, aber wenn du Pommes mit Ketchup oder Mayo isst, dann möchtest du doch jeden einzelnen Pommes mit Ketchup oder Mayo essen.
Mhm.
Und es langt niemals, was in so einem kleinen Sack drin ist. Also die hätten die auch dreimal so groß machen
können. Die gibst du ja auch ganz oft einfach umsonst zum so reingreifen. Oh, kannst du ja auch zwei
mitnehmen. Ja, kannst du. Und da, aber noch bescheuerter, denn sonst sie dreimal so groß machen.
Aber meinst du, also es gibt zwei Varianten. Entweder hat HelloFresh auch eine der Ausnahmeregelungen bei der EU beantragt.
Nein, noch ist es ja nicht.
And I doubt it. Oder die sind richtig im Arsch.
Ja.
Weil deren ganzes Konzept beruht ja auf
das.
Ja,
aber die haben ja viele von den Sachen sind ohne Plastik. Also alles, was alles so was Pulver und Gewürz und so Scheiß angeht.
Ja, aber gerade sowas wie Senf und Ketchup und Mayo halt eben nicht. Und das ist halt immer.
Das ist das ganze Konzept
von Das ist schon das ganze Konzept. Aber vielleicht gibt es dann auch Verpackungsalternativen oder. Sie haben ja auch immer eine Liste an Dingen, die man einfach
in der Küche
haben muss.
Das ist interessant. Was muss man in der Küche haben? Was gehört dazu und was gehört nicht dazu bei HelloFresh?
Ja, manchmal finde ich das frech.
Eier.
Ja, finde ich frech manchmal.
Ja, aber Eier liefern in so einem Ding ist auch echt gefährlich.
Das geht nicht, das ist mir schon klar.
Wir müssen die sehr super seltsam einpacken.
Ja.
Und sie wollen immer, dass man Öl hat und Essig hat und Salz, Pfeffer.
Weißweinessig,
sagen wir. Aber zum Beispiel nicht Senf.
Richtig.
Und ich finde, Senf könnte man auch davon ausgehen, dass man das zu Hause
Senf hat. Ketchup ist auch manchmal dabei, finde ich auch irgendwie unnötig, bräuchte man auch nicht. Bei Honig sind sie sich nicht sicher, ob sie es dazu packen oder nicht, das ist mal so. Was aber immer scheiße ist, wenn es dabei ist, weil das halt in diesem Beutel ist, den man in den Kühlschrank tut und dann ist es halt immer extrem hart.
Ah.
Und man will damit aber halt meistens irgendwelche Soßen oder Dressings anrichten.
Auch die Beutel, die man in den Kühlschrank tut, sind nicht konsistent. Manchmal sind in den Tüten Dinge, die auch gekühlt werden müssen.
Ja, stimmt.
Und da muss man immer alles durch.
Aber im Moment mal, die Tüten tut man doch sowieso in den Kühlschrank.
Ich habe gedacht, ich muss nur die Kühltüten in den Kühlschrank tun.
Das könnte man denken, ne?
Ja.
Ist das so gedacht?
Naja, in den anderen sind dann halt sowas wie eine Zwiebel drin oder
das
so.
Das ist muss ja man Quatsch. Ja auch nicht kühlen. Das ist richtig, aber manchmal ist da ja halt auch zum Beispiel
Kräuter, die eigentlich gekühlt werden
Ketchup,
müssen. Oder, Senf. Ketchup und Senf musst du nicht kühlen.
Auch nicht gekühlt werden eigentlich, ne? Stimmt.
Aber ich hatte schon manchmal Sachen drin, die gekühlt werden müssten. Naja, das ist die Welt des HelloFresh.
Das ist die Welt von HelloFresh. Auch nicht so interessant. Der Laptop startet wieder durch.
Ja, hebt ab gleich.
Hebt gleich ab. Gut.
Regina Zindler tot. Plastikverpackung weniger. Mhm. Damit retten wir die Weltmeere. Aber Klimabericht sagt, alles ist zu spät.
Alles ist zu spät.
Wir sind am Arsch. Hast du nicht auch den Eindruck, dass es eine Zeit lang so war, ich sag mal so um 2000, Mitte der 2010er rum, dass so richtig Untergangsnachrichten waren? Da war Fridays for Future gerade am Start und da war ständig noch schneller, noch mehr geschmolzen und so weiter. Ich habe das Gefühl, wir hatten die letzten Jahre ein bisschen Ruhe von dieser Berichterstattung.
Ja, da, also ich könnte mir schon gut vorstellen, was Luisa Neubauer dazu sagen würde.
Ja, sie würde sagen, wir haben es geschafft.
Nee, sie würde, glaube ich, sagen, es war genauso da, es wurden nur weniger berichtet, weil andere Dinge im Vordergrund standen. Ja,
das war okay, es war das Klima mal ein paar Jahre dran.
Und ich glaube, deswegen hittet das jetzt noch härter, wenn es jetzt wieder so doll ins Bewusstsein zurückkommt, weil man so, das ist so wie wenn man irgendwie, wenn Freunde ein Kind bekommen oder einen Welpen adoptieren und dann sieht man die ganz oft in einer konkreten Zeit. Und man merkt gar nicht, wie die so größer werden. Und dann sieht man die eine ganze Weile nicht und kommt dann wieder. Und dann sind sie mega alt geworden in der Zwischenzeit. Ja. So ist das jetzt mit der Klimakrise.
Aber was haben sie gesagt? Ja, es ist deswegen auch noch schlimmer geworden, weil auch nochmal 2025 so viel CO2 ausgestoßen wurde wie nie zuvor. Ja. Aber voll verlangsamt. Wir nähern uns jetzt dem Scheitelpunkt. Das heißt, wir haben jetzt diesen Umbruch. Wir sind da jetzt da ganz oben auf der Spitze. So schlimm wird es nie wieder in der Zukunft der Menschheit werden. Wir sind, jetzt ist es nicht krass, wir sind vielleicht gerade in dem Jahr 2026, in dem wir am meisten CO2 ausballern ever. Niemals zuvor, niemals danach so viel.
Ja.
Das ist doch krass.
Ja.
Volles Rekordjahr.
Mega.
Wir können uns richtig was geleistet dieses Jahr.
Dass es jetzt vorangeht in die richtige Richtung, endlich mal. Andererseits hatte ich ja kürzlich Geburtstag Ende Mai und entsprechend eines Wunsches von mir, der ein bisschen, liebe Grüße Joachim Telgenbüscher, dem Podcast Was bisher geschah zu verdanken ist, weil sie mal Werbung gemacht haben für eine Seite, wo man extrem viel Auswahl hat an verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften aus deinem Geburtsjahr an deinem Geburtstag.
Ja.
Kann man nachbestellen.
Ja.
Und ich habe mir gewünscht, eine Süddeutsche vom 24. Mai 1986. Und die habe ich mir mal so angeguckt. Und da hat Johannes Rau als Bundespräsident, nee, Richard von Weizsäcker als Bundespräsident, damals schon gesagt, hey Leute, wie wär's, wenn wir nicht mal so anfangen, natürlich nicht aufzuhören, CO2 imitierende Dinge zu tun, aber Solarenergie, da sollten wir jetzt mal unseren Fokus drauf legen, vor 40 Jahren.
Und ja, da wurde.
Ja.
Das muss jetzt entwickelt werden, erforscht werden und so weiter.
Richtig, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass es nicht, wenn man das damals schon wusste, und es gab ja auch mal irgendwie diesen Zeitungsartikel von 1914 oder 17 oder so, noch in altdeutscher Schrift, wo auch schon der Treibhauseffekt thematisiert wurde und konkret gesagt wurde, wie man das verhindern könnte.
Ja.
Und dann finde ich, zu sagen, 2026 haben wir den Scheitelpunkt endlich erreicht.
Ja, es ist ein träges System.
Es ist ein sehr träges System.
In jeder Hinsicht. Also sowohl was die Umsetzung angeht, als
aber das ist ja selber ausgesucht.
Ja.
Menschen entscheiden das.
Ja.
Dass das ein träges System ist.
Naja, aber erstmal musst du es erforschen, entwickeln, du musst die Entwicklungskosten drücken, du musst es marktfähig machen, du musst die Durchdringung haben, das muss ja alles passieren.
Die ersten Autos waren Elektro. Das ist wirklich so.
Ja, geil.
Bevor sie Benzin getrieben waren, waren die ersten Autos Elektroautos.
Ja. Aber wie wurde der Strom damals erzeugt?
Weiß ich nicht. Nicht durch Windkraftanlagen, auch nicht durch
Und was haben wir jetzt, es ist ja auch wirklich seltsam, was man sich so überlegt, was haben wir jetzt in Hamburg für eine Situation? Wir haben, vielleicht hast du es am Rande gelesen, wahrscheinlich nicht, wir haben ein Repartierungsverfahren gerade in Hamburg und in ganz vielen Städten in Deutschland. Das bedeutet, Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen oder erweitern wollen oder irgendwie einen krassen Batteriespeicher oder ein Rechenzentrum bauen wollen, die haben melden Strombedarf an. Die sagen, wir wollen hier so und wir brauchen so und so viel Gigawatt Strom, weil wir so heftig viel Strom brauchen, weil wir so viel rechnen müssen, weil Elon Musk uns das alles
weil überall KI drin sein muss.
Und jetzt ist nicht genug Strom da.
Mhm.
Und früher war es einfach First Come, First Serve. Jeder, der sich angemeldet hat, hat eine Zusage bekommen und so weiter. Und jetzt muss plötzlich, so wie bei Triage oder so, muss halt entschieden werden, wer darf, wer nicht. Und das ist absurd angesichts der Tatsache, dass wir Strom in Norddeutschland im absoluten Überfluss produzieren. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein stehen so viele Windanlagen, das können wir gar nicht abnehmen. Deswegen haben wir diesen Redispatch-Shit. Das ist jetzt ein bisschen Nerd-Talk hier, aber sorry for that. Das bedeutet, in Norddeutschland wird so viel Strom erzeugt, dass er in Norddeutschland nicht verbraucht werden kann. Man könnte ihn nach Süddeutschland bringen, aber weil die Trassen nach Süddeutschland diesen Strom nicht führen
können. Ich wollte gerade sagen, noch nicht, noch geht's ja nicht.
Ja, ja, die kriegen den da nicht durch, müssen die abgeschaltet werden, die Anlagen, was Einnahmeausfälle für die Betreiber bedeutet.
Ja.
Dafür bekommen die, das sind die Redispatch-Kosten, bekommen die Geld gezahlt, also Einnahmeausfälle kompensiert. Und stattdessen wird in Süddeutschland bekackte Kohlekraftwerke angeschmissen, damit die den Strom dort produzieren können. Und so funktioniert das. Und das ist natürlich totaler Wahnsinn. Und jetzt sagen wir aber, hey, wie kann das sein? Wir haben in Hamburg einen riesen Stromhunger. Wir haben die ganzen Windanlagen. Wieso bringen wir das nicht zusammen? Weil uns zu wenig Umspannwerke zur Verfügung stehen. Wir brauchen, damit dieser Strom von da umgewandelt werden kann und ins Hamburger Netz eingespeist werden kann, so Knotenpunkte und Netzverknüpfungspunkte, und das ist alles mega kompliziert. Und weil die 10 Jahre brauchen, bis die gebaut sind, sind wir noch nicht so weit, dass wir den geil günstig produzierten grünen Strom dann nutzen können, wo wir ihn nutzen wollen.
Krass. Also erstmal bin ich sehr froh, dass es Menschen gibt, die so klug sind, dass sie das wissen. Wenn ich jetzt SimCity-mäßig hier dann Hamburg auf und oder Deutschland aufbauen müsste, würde ich nicht an Umspannwerke denken. Dann
würdest du einfach Kraftwerk und dann sofort
und ein langes grün. Kabel, zack, ja, fertig, genau. Fertig ist die Laube.
Das ist so krass, was da drin steckt.
Und ist es nicht so? Und
das ist auch einer der Gründe, warum es so lange dauert. Wir können sozusagen gar nicht so schnell unsere Klimaziele erreichen, weil die technischen Voraussetzungen nicht da sind. Wir bauen und bauen und bauen, aber es reicht einfach nicht.
Ist es nicht auch so, dass dieser Netzausbau, ich möchte auch das Thema gleich gern verlassen, weil ich nicht weiß, ob das alle Leute interessiert, aber mich persönlich interessiert es jetzt. Ist der Netzausbau, ist es nicht auch gerade so ein Ding von, steht zur Ausschreibung, welche private Firma das übernimmt? Oder gibt es nicht sogar irgendwie schon das bestehende Netz, was aber in privater Hand ist, was jetzt quasi mit Steuergeldern saniert werden muss?
Nee, nicht saniert, es muss vor allen Dingen ausgebaut werden. Und es gibt verschiedene Anbieter.
Und technisch angepasst?
Und es gibt in Hamburg einen anderen Anbieter als im ganzen Umland. Ah, und die sind nicht miteinander kompatibel, aber die reden miteinander und das ist alles schwierig und so. Es ist technisch hochgradig schwierig und hochgradig kompliziert, aber es ist machbar. Und vor allen Dingen sieht man daran, dass wir, wenn wir das irgendwann mal alles geschafft haben, dann haben wir einfach unendlich Strom. Aber, das wissen auch die Leute nicht, wir verbrauchen so viel mehr Strom als früher. Also der Strombedarf steigt so immens gigantisch, und zwar nicht nur wegen Rechenzentren und KI, sondern weil gerade alles elektrifiziert wird, weil wir vom scheiß Gas und Kohle und Öl weg wollen. Wärmepumpen brauchen so krass viel Strom.
Da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Aber irgendwann haben wir eine geile grüne Welt.
Ja. Erleben wir das noch?
Ja. Also vielleicht gleichzeitig auch die schrecklichen Folgen dessen, was wir die letzten 50 Jahre getan haben.
500
vielleicht. Aber zumindest für die nächst Generation sieht es eigentlich ganz rosig aus.
Nächst, okay. Was macht das als Vater?
Ja, die kommen da durch. Kragen hoch. Wir sind das in Norddeutschland gewohnt, da kommt ein Sturm, da gehst du durch. Und,
Sturm ist ja auch erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben.
So ist das, genau.
Apropos norddeutsches Kulturgut. Ich habe vor einigen Folgen schon mal ein neues Lieblingsplattdeutsches Wort eingeführt. Weißt du noch, was es war? Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr.
Nee. Doch, Schnutenhobel,
sehr gut, genau, der Schnutenhobel, die Mundharmonika, wunderbares Wort, mag ich sehr. Ich habe ein neues Lieblingswort auf Plattdeutsch. Weißt du, was Hummel heißt?
Hummel?
Ja, Hummel, das Tier. Brrr.
Was das heißt?
Also wie das auf Plattdeutsch heißt.
Nee.
Der plattdeutsche Begriff für Hummel ist, Achtung, Plüschmors. Ist das nicht niedlich?
Hummel, das ist besonders seltsam. Wegen Hummel, weil es ja auch so ein norddeutsches ist, aber das ist ja nur der Name von dem Wasserträger.
Richtig.
Plüschmors. Und da ist die Hummel mit dem Mors auch zusammen.
Ja.
Alles ist schön.
Alles ist miteinander verknüpft. Der Plüschmaus fand ich ganz toll.
Guck mal, da fliegt so ein Plüschmaus rum.
Ach, guck mal, schon wieder ein Plüschmaus.
Der Frühling kommt wohl wieder, wa? Ja, na, dann müssen wir wieder die Stühle rausstellen, denke ich. Ja, gut. Also, das ist, genau. Bist du nicht auch, also auch wenn man, ich bin ja eher so ein hibbeliger, aufgeregter Typ, aber das ist mir schon nah, dieses unaufgeregte, wortkarge, genügsame Norddeutsche, ist schon nah an meinem Herzen. Wie aus der
Flensburger Werbung.
Ja, genau.
Ja, muss, ne? Moin, moin.
So. Und das ist doch komisch, dass ich mich damit so identifiziere und mich dem so nah fühle, obwohl ich als Charakter da ziemlich weit entfernt von bin.
Ja, das ist eine interessante Frage. Also man könnte ja das ausweiten auf die Frage, was bedeutet Heimat für dich? Weil das, ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie mit so einem Heimatsgefühl verknüpft ist. Vielleicht auch, weil also dein Vater spricht sehr typisch Norddeutsch.
Ja.
Und hat er wahrscheinlich auch schon, als du ein kleines Kind warst. Also findest du?
Ich habe das ja auch ein bisschen.
Du hast es auch ein bisschen. Weniger als ich, aber auch ich habe es, glaube ich, ein bisschen.
Ich habe es weniger als du.
Mehr als ich, ja, sorry, mehr. Natürlich, ja, sorry. Ja. Du hast
natürlich.
Mehr als
ich.
Natürlich. Das haben wir vor vielen Jahren schon bei den beleuchteten Brüdern bei YouTube irgendwie mal festgelegt und festgestellt. Und
dass ich toller Hamburger als du.
Das hat noch weiterhin Bedeutung.
Ja.
Nee, doch, Bedeutung. So, pass auf. Ich möchte gleich ein kleines Spielchen mit dir spielen, ein kleines Psychospiel.
Können wir also die Folge alles über den Plüschmoos nennen? Also,
können wir sehr gerne machen. Ich schreibe schon mal auf. Parallel, weil es halt auch zur aktuellen Lage passt und du irgendwie über die WM so rübergegangen bist.
Wir können auch über die WM kurz sprechen.
Aber bitte wirklich nur, wenn ganz kurz. Ja, genau, ganz kurz, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist so omnipräsent. Und
drei rote Karten in 2,5 Minuten.
Ja, interessant. Ja. Aber auch irgendwie egal.
Ist schon irgendwie egal. Soll ich mal nach
der ist schon irgendwie egal. Gucken? Ja, wenn du möchtest, heute.
Guck dir das an. Bosnien-Herzegowina führt 1-0 gegen Kanada. Gottes Willen. Ich glaube, die Wettquote lag irgendwie bei 180-0.
Kann sein. 0 auch. Geil. Ein sehr seriöser Wettanspruch.
Wenn du auf Kanada setzt, behalten wir dein ganzes Geld.
Egal wie viel.
Egal was passiert.
Ich möchte einmal kurz sagen, dass ich festgestellt habe, heute ist ja Freitag. Das heißt, gestern am Donnerstag, den 11., ist offiziell die WM losgegangen. Deutschland spielt zum ersten Mal am Sonntag.
Ja.
Und ich habe am Mittwoch, also vorgestern, die ersten Autos mit Deutschland fahren an der Scheibe gesehen. Und nicht viele, ich glaube genau genommen 2. Sind auch keine dazugekommen seitdem. Ich bin nur vorhin auf dem Weg hierher nochmal an einem Haus vorbeigefahren, wo aus 2 Fenstern, die offensichtlich zu einer Wohnung gehörten, 2 wirklich extrem große Deutschlandflaggen einfach rausgehängt waren. Und ich habe irgendwie...
Das geht nicht mehr.
Oh, nee, das geht nicht mehr. 2016,
kannst du das nicht mehr machen.
Ich finde,
beim Sommermärchen also, ging das noch?
Ja, und das war ja auch so besonders. Und ich habe jetzt auch mehrere Dokus gesehen nochmal über 2006, weil irgendwie die ganzen Mediatheken voll sind mit 100 verschiedenen Fußball-Dokus, unter anderem natürlich auch von 2006. Habe ich nochmal angeguckt. Und ist auch irgendwie ungewohnt und seltsam aus der heutigen Perspektive. Ich finde, wer das heutzutage macht, ist einfach... Weiß ich nicht.
Aber ist es nicht interessant? Also es gibt ja auch so Analysen, die sagen, dass das Sommermärchen auch einen Beitrag geleistet hat zum aufkommenden Nationalismus und dem Rechtsruck. Aber ist es nicht interessant, dass in einer Zeit, in der die AfD bei über 20% liegt, dass dieses Deutschlandjubeltum geringer da
viel
ist.
Viel geringer, ja.
Als im Jahr 2006, wo die AfD nicht existierte und die NPD bei 1% lag. das heißt, ich glaube schon, dass inzwischen auch mehr Leute ein Problem wieder damit haben, weil sie genau dieses Gefühl haben. Und ich muss auch mal sagen, ich weiß nicht, ob das nur mein Unwohlsein mit der Nation und dem Völkischen ist. Ich finde die deutsche Fahne so hässlich. Ich finde die wirklich hässlich. Ich finde die ist relativ dunkel. Ich mag die Töne nicht. Das Gelb mag ich nicht.
Gold.
Ja, das ist gar kein Gold.
Nee, es ist sehr selten Gold.
Ja.
Das ist wirklich die Ausnahme, dass wenn Schwarz-Rot-Gold auch wirklich Gold ist.
Man sagt Schwarz-Rot-Gold, aber es ist Schwarz-Rot.
Es ist eigentlich
Ocker, Schwarz-Rot. Oder Schwarz-Rot.
Nee, Ocker ist viel dunkler.
Ja, Ocker ist brauner auch.
Orangener.
Ja, also es ist, ich mag die Fahne nicht sehen und wenn ich so Schrebergärten mit großen Deutschlandfahnen sehe, dann möchte ich da auch reinkotzen. wirklich, ja. das ist unabhängig von politischer Entwicklung oder so, immer schon so gewesen, dass ich die deutsche Fahne...
Aber meinst du, das ist auch Schuldkult?
Ja, Kult nicht. Das ist ein AfD-Vokabel, aber es ist Schuldbewusstsein, ja.
Aber findest du andere...
Frau Zuch hat das ja mal wunderschön gesagt. Auf diese Frage von wegen, wann ist es genug, hat sie gesagt, es geht nicht darum, ob ich 1984 geboren eine persönliche Schuld habe. Es geht um eine Verantwortung, weil ich ein Produkt der deutschen Geschichte
bin. Ja, das ist richtig.
Also was soll denn irgendein Bosnier das machen, sondern ich bin doch das Produkt
Glaubst der deutschen Geschichte. Du, wenn man jetzt aus der, ich sag mal, globalen Geschichte der letzten 200 Jahre Deutschland aus der Rechnung nehmen würde. Kein Erster Weltkrieg angefangen von Deutschland, kein Zweiter Weltkrieg angefangen von Deutschland. Glaubst du, es gäbe viel mehr Länder, die irgendwie diese schamvolle Geschichte hätten? Weil ja im Grunde es kein Land auf der Welt gibt, wo nicht irgendwie richtig viel Scheiße in der Vergangenheit passiert ist, auf die ein oder andere Art und Weise, zumindest auf dem europäischen Kontinent.
Also ich habe das, es gibt ja, wenn du zum Beispiel in die französische Geschichte gehst,
ja,
da hast du echt...
Immer englische Geschichte und auch französisch, die ganzen
Kolonien,
super viel richtig
beschissene Sachen passiert. Sie haben halt alle nicht ins oberste Regal gegriffen,
genau, aber
das hat nur Hitler gemacht.
Und Hitler hat das oberste Regal ja erfunden. Er hat das aufgebaut. Und genau das ist der Hintergrund meiner Frage. Wenn man das aus der Geschichte raus extrahieren würde, wären dann jetzt plötzlich Leute, die irgendwie englisch geboren sind oder französisch geboren sind, mit dieser Scham vor Verantwortung der Geschichte.
Wenn man jetzt ganz, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist mein Gefühl und das, vielleicht kann ich so rumformulieren. Die Verantwortung, von der ich gesprochen habe, resultiert für mich auch daraus, dass wir als Deutschland eine weltweit einmalige Perspektive und Gelegenheit haben, Nationalismus, Faschismus und Rassismus entgegenzutreten, die anderen Ländern nicht gegeben ist, weil sie nicht so doll sich vergriffen haben, dass es so wenig Geschichtsklitterei möglich ist. Also du kannst die deutsche Geschichte eigentlich nicht schönreden.
Also erstens wird da viel dran gearbeitet. Also wir sind jetzt einfach so lange schon, obwohl es sich gar nicht so lange anfühlt, weil es auch basically nicht so lange ist, dass das alles passiert ist.
Ja, aber guck mal,
es gibt ja so viele Leute, die jetzt halt sagen, das ist jetzt Generation, nicht mal meine Elterngeneration hatte irgendwas damit zu tun. Let's go with the flow und wir sind jetzt einfach wieder eine geile deutsche Nation.
Trotzdem ist es immer noch so, dass sogar es in der AfD Ausschlussverfahren gibt, wenn man zu doll dahin paddelt.
Ja,
und
wenn man zu doll öffentlich dahin paddelt.
Und es ist so, dass nirgendwo weltweit gibt es so glaube ich, so eine auch vorbildliche, schonungslose Aufbereitung des ganzen Geschehens und so viel Gedenken und so viel Beschäftigung mit der eigenen Historie wie hier. Und deswegen ist diese Schublade, die Hitler, das Regal, das Hitler erfunden hat, ist so doll, dass wir in der Lage waren zu sagen, wow, wir konnten das nie wieder sagen, wir konnten den Antifaschismus richtig doll sagen. Also das ist und daraus entsteht eine große Verantwortung.
Ja.
Und man könnte sogar sagen, global gesehen, ist es auch eine Art,
Vorsichtig beim Wording.
Global gesehen kann man sagen, dass die Nazis und das Dritte Reich sehr viel Chancen zum Lernen gegeben haben. Und sehr doll, auch zum Beispiel in der amerikanischen Bevölkerung, ist ja ganz doll auch vereinfacht, dieses das Böse. Und was ist denn eigentlich das Böse daran? Das Ausgrenzende, das Faschistische und so weiter. Das hat, glaube ich, auch in der Rückbetrachtung ziemlich viel Gutes bewirkt und ziemlich viel Prävention bewirkt.
Glaube ich auch. Ich meine, die Menschenrechtskonvention wurde auf Basis dessen überhaupt, glaube ich, erst sich ausgedacht.
Europa, die EU, das wäre
alles nicht denkbar. Unser Grundgesetz, was fantastisch ist. Wir haben ein fantastisches Grundgesetz in diesem Land seit sehr, sehr, sehr langer Zeit.
Das ist alles eine Antwort darauf.
Ja, richtig. Ich möchte aber da gerne noch einwenden, dass es leider auch ein Hinweis zum Lernen ist für Menschen, die nicht so guten Sachen daraus lernen möchten. Und auch ja, das sieht man heutzutage als Blaupause für den Weg Richtung Macht und Umbau von Staat auf demokratischen Grundlagen. Ich meine, die Weimarer Republik, jetzt wird es auch wieder geschichtsnördig. Teigenbüscher, komm mal ran hier. Du wolltest doch sowieso mal
uns besuchen kommen. Hast du zwischen The Boys geguckt?
Habe ich geguckt, tatsächlich.
Und?
Hat mir nicht so gut gefallen. Hat mir leider nicht so gut
ist
gefallen.
Ist es nicht auch so, dass am Ende so faschistisch und...
Ja, aber das war in den Staffeln davor schon der Weg dahin deutlich vorgezeichnet. Ja. Ja, aber im Grunde ist es eine wirklich nicht sehr kluge Parodie von Maga.
Ja, ja.
Die fünfte Staffel. Aber dabei haben sie leider vergessen, ihre Charaktere ernst zu nehmen und haben sehr viele Fehler begangen.
Hätten sie gut machen können, oder?
Hätten sie hätten das mit auch der Beibehaltung der ganzen Character-Arcs hervorragend machen können und etwas subtiler vielleicht auch, dann wäre es viel besser gewesen. Und ich glaube, ein großer Fehler, kurzer Themenschwenk, von The Boys ist, dass sie eine Figur in der vierten Staffel bereits eingeführt haben, deren Superpower es ist, der klügste Mensch der Welt zu sein. Und das bringt storytechnische Probleme mit sich. Weil wenn der klügste, der offiziell klügste Mensch der Welt unkluge Dinge tut, dann stößt es viel schlimmer auf, als wenn es ein normaler Mensch macht. Das ist einfach
nicht. Ist er ein Good Guy oder ein Bad Guy?
Ambivalent. Das ist eine Frau. Das ist der Sage. Ambivalent. Tja. Aber nicht auf interessante Art und Weise ambivalent.
Schade.
Ja, da haben sie viele Chancen, davon schwimmen lassen, aber ist okay.
Ich habe manchmal sehe ich so Clips auf YouTube von der Serie und ich habe manchmal das Gefühl, dass das irgendwie vom ich weiß nicht, von der Beleuchtung oder so oder auch von den Kostümen, dass es super billig aussieht.
Billig?
Ich habe nie die Serie richtig gesehen, aber es gibt so Szenen, wo ich denke, das ist irgendwie die falsche Beleuchtung oder das sieht so.
Es ist halt eher dunkel alles, eher düster wie auch die Comics selber. Ich habe das Gefühl, der Look ist eher so ein bisschen an Watchmen angelehnt.
So ja, die Eindruck. Kostüme auf jeden Fall.
Ja, und aber auch so.
Aber Watchmen ist, glaube ich, schon Look. Ganz schön viel geiler, oder?
Nicht unbedingt als die ersten drei Staffeln
von The Boys. Aber Watchmen war so ein guter Film. Okay. Haben wir
anyway.
Das
Anyway.
Anyway.
Oder Anywho.
Voll mit guter Kacke hast du
gesagt? Ja, ey, gute Scheiße, habe ich, glaube ich, gesagt.
Ich glaube, es war Kacke, das Wort.
Meinetwegen auch das. Ich mache jetzt mit dir ein psychologisches Experiment, was ich mir extra für dich ausgedacht habe. Und es geht wie folgt. Ich habe mich kürzlich gefragt, wie viele Profi-TennisspielerInnen ich aufzählen könnte.
Ja, die aktuell aktiv sind.
Generell, aus der gesamten Historie.
Okay, wow. Okay.
Pass auf. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich schätze, es sind vielleicht so ungefähr 20. Dann dachte ich, Moment, nee, ich habe ja hier die 90er, weiß ich auch ein paar. Sind bestimmt 25. Ach, hör auf, es gibt ja noch die Williams-Schwestern, das sind bestimmt 30.
Und dann 25 über die Williams-Schwestern bist du auf 30 gekommen.
Ja, dann dachte ich, wenn mir die schon einfallen, wenn ich ein bisschen genauer drüber nachdenke, werden es noch mehr werden.
Ich glaube, ich
Und ich habe mir dann,
400.
Stopp! Ich habe mir dann die Mühe gemacht, alle Profi-TennisspielerInnen aufzuzählen, die mir eingefallen sind. Es waren sehr lange 19. Und dann ist mir zum Ende noch Tommy Haas eingefallen.
Und dann waren es 20. Tommy Haas.
Und dann, und pass auf,
großer Typ.
Da ich weiß, dass du großer Tennisfreund bist, wird es jetzt einen Selbstbeherrschungstest für dich geben.
Ja.
Ich werde dir jetzt alle 20 Namen vorlesen, die mir eingefallen sind. Und du darfst keinen einzigen ergänzen.
Aber was ist der Mehrwert für irgendjemanden davon?
Für mich hat das den höchsten Mehrwert. Und darum
ich darf keinen ergänzen.
Niemanden. Du darfst keinen weiteren Profi-Tennisspieler
nennen. Auch nicht, wenn du Boris Becker vergisst.
Du darfst niemanden ergänzen. Schaffst du das?
Nee.
Das ist der Test. Versuch's mal. Probier's wenigstens. Pass auf. Mir sind eingefallen. Rafael Nadal. Scheiße, ich habe einen doppelt. Es sind auch nur 19. Jetzt fällt's mir auf. Ich habe nur 19. Djokovic.
Ja, wie heißt er mit Vornamen?
Novak.
Na gut.
Roger Federer.
Federer.
Jannik Sinner. Ich glaube, Carlos Alcaraz.
Ja, ganz gut.
Anna Kournikova.
Auf Ort, aber ja klar, kennst du Anna Konikova.
Maria Sharapova.
Hallo.
Martina Navratilova. Ich habe angefangen zu reimen, ist es nicht gut? Die beiden Williams-Ladies.
Wie heißen sie?
Venus und Serena.
Ja.
Eva Lys.
Oh Gott, ja.
Steffi Graf.
Die hat sich Eva Lys da reingeschlichen.
Dank dir. Ohne dich hätte ich diesen Namen vorher nie gehört. Ja, genau. Steffi Graf, Andre Agassi, Pete Sampras,
ja.
Michael Stich,
gut.
Bobbele, John McEnroe,
mhm.
Martina Hingis,
mhm.
Dann habe ich nochmal Djokovic, deswegen sind es nur 19, und Tommy Haas.
Nein, Moment mal. Dann kannst du nicht im Punkt essen.
Ich habe wirklich, wirklich lange drüber nachgedacht. Das ist mit Tommy Haas doch eingefallen.
John McEnroe.
Ja.
Jetzt noch einen Schritt weiter.
Boris Becker. Die haben gegeneinander gespielt. Ich weiß es ziemlich sicher.
Na gut, okay.
Ich würde den auch nicht auf dem Foto erkennen.
Glückwunsch. Wir würden jetzt noch so 3-4 einfallen, die du eigentlich noch ergänzen müsstest und könntest und würdest. Aber das sind schon auch
die besten 19.
Große Namen,
ja. Und Tommy Haas. Die besten 18
und Eva Lys.
Eva Lys kann auch nichts.
Naja, die ist irgendwo, guckt auf 50 oder 60 der Welt rum oder 70.
Gibt es aktuell eine andere deutsche Profi-Tennisspielerin, die besser ist als sie?
Ja, Laura Siegemund.
Jetzt hast du eine ergänzt.
Du hast mir eine Frage gestellt.
Ja. Welche drei würdest du sagen, müssten noch in diese Liste?
Björn Borg.
Oh, das kenne ich nur vom Song von Sportfreund Stiller.
Ja.
Die Frisur von hat er lange Haare?
Ja.
Ja, daher kenne ich das.
Ja.
Den.
Goran Ivanisevic.
Nee, sag mir nichts.
Alexander Zverev.
Oh, ja. Ja, stimmt. Stimmt, natürlich, doch. Fair. Der fehlt. Dann sind es 20. Djokovic zählt nur einmal, dann tausche ich ihn aus mit Zverev. Das, ja. Mhm.
Gut. Frisch gebackener French Open-Sieger.
Mhm. Ich habe mich gefragt, du hast mir ja vor einigen Folgen schon mal erklärt, was Grand Slams sind.
Mhm.
Könnte man nicht, rein theoretisch gedacht jetzt mal, hier auf dem nächstbesten Tennisplatz um die Ecke sagen, wir laden halt irgendwie alle Profi-Leute ein und die spielen hier und dann ist das auch ein Grand Slam?
Wenn die ATP das so sagt und alle da mitmachen.
Ach, ist das so ein FIFA-Ding? Also
es gibt halt Punkte und Preisgeld dafür.
Mm, okay.
Und dafür brauchst du schon erstmal das Sponsor.
Aber warum sind denn manche Slams greater als andere?
Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen sind sie, sind es die Punkte. Es gibt einfach mehr Punkte für manche Turniere. Aber
wer entschieden? Wie ist das entstanden?
Das ist einfach ein Regelwerk. Das ist so, wie du irgendwie sagen kannst, wie es auch eine FIFA-Rangliste gibt und da werden Punkte auch noch irgendwas vergeben und es gibt Qualifikationen.
Okay, aber da ist einfach die FIFA, die sich das so ausgedacht hat.
Ja, es gibt auch eine
Champions League, ist es die UEFA.
Es gibt auch die ATP, also es gibt auch eine, oder wie heißt es denn, die, ja.
Und genau. Gibt es dann auch Turniere, die für die Weltranglisten Punktevergabe gar keine Rolle spielen?
Ja, es gibt sozusagen Amateurturniere und so, oder du kannst auch hier zum Tennisclub gehen und irgendein Turnier mitspielen.
Ja, das meine ich. Lass doch die ganzen Leute hier einladen.
Es gibt Profi-Turniere und es gibt einen Kalender und der ist durchgetaktet. Und dann heißt es, die Leute, die in Weltrangliste 1 bis X sind, die müssen mindestens die 4 Grand Slams spielen und die.
Ach, das ist. Sagen die nicht einfach ab und zu mal ab?
Du kannst dir das ein bisschen. Ja, dann verlieren sie aber Punkte.
Oh.
Du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie beim Abitur, wo man verschiedene Kurse einbringen muss. Und da ist es auch so, du musst die so und so viel von diesen Turnieren spielen,
okay.
Du kannst auch noch so und so viel von diesen Turnieren spielen und je nachdem, so nach 12 Monaten werden deine Punkte immer gelöscht.
Okay.
Und es gibt halt einfach festgesetzt 4 Grand Slams, da gibt es die meisten Punkte, deswegen machen auch alle mit.
Nach 12 Monaten werden alle Punkte gelöscht
ja.
Und dann geht es immer wieder von vorne?
Nein, es ist ein rollendes System. Es verfallen sozusagen mit jedem Turnier, wenn die French Open wieder stattfinden, verfallen die Punkte des Alten und die neuen kommen dazu.
Okay. Und weil das über das Jahr
verteilt
ist. Dass
du immer die letzten 12 Monate so hast.
Okay.
Ja.
Und kannst du auch erklären, warum so... unintuitiv gezählt wird mit 15, 30, 40?
Nee, das habe ich mal gelesen und es gibt irgendeine Story und es ist irgendwie historisch begründet und dann hat man es einmal gelesen und denkt, so ist es, also das interessiert eigentlich so sehr, dann vergisst man es wieder.
Okay. Meine Frau hat gerade ganz viele Folgen von irgendeiner zweistaffeligen Netflix-Doku, ja. Breakpoint, glaube ich, heißt ja. die, geguckt und ist jetzt richtig im Tennisfieber. Hat richtig Bock, auch mal Tennis zu gucken live. Mhm. Sie beauftragt dich hiermit offiziell.
Ja, muss ich jetzt leider ein Jahr warten.
Ja, das ist nämlich, habe ich mich nämlich auch gefragt. Da haben wir ja bei meinem Geburtstag drüber gesprochen. Aber sie würde auch gern mal, wenn du spielst, zugucken. Findet sie vielleicht sogar besser, weil es dann
schade,
nicht,
dass sie nicht mehr hier wohnt.
5 Stunden geht. Aber ja, das ist jetzt einmal hiermit offiziell okay. übermittelt. Sag doch mal Bescheid, wenn es die Möglichkeit gibt.
Ja.
Hast du Bock auf Zuschauende?
Ich glaube, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich wirklich nicht.
Aber du, wir reden jetzt hier von einem Menschen,
aber ich kann sie mal
noch
Platz nehmen.
Der noch nie in einer Tennishalle drin gewesen ist.
Das ist ja aber zurzeit, ja, das ist Außensaison.
Oder gerade. An einem Tennisplatz stand.
Okay, spannend. Aber wie hat sie da den Zugang zu gefunden? Warum hat sie das?
Sie hat gerade eine echte Obsession mit verschiedensten Sportdokumentationen. Sie hat sich jetzt gerade viele Staffeln in irgendeiner Tour de France-Doku-Serie angeguckt. Wir haben zusammen verschiedene Fußball-Dokus in der Mediathek von ARD geguckt und jetzt hat sie sich halt Tennis als nächstes rausgesucht. Das ist gerade so
und
ihr Ding.
Und jetzt war gerade ein absolutes Herzschlagfinale und eine große Sensation und ein irres Turnier. Ja.
Ja.
Habe ich nicht auch gesagt, dass ich einfach nur mir wünsche, dass er einmal einen gewinnt und dann ist Ruhe?
Hast du gesagt, ja.
Hat er geschafft. Jetzt kann er in Ruhe sterben. In Frieden.
In Frieden. Ruhe. Ich hoffe, dass er vorher noch mal eine bessere Frau kennenlernt. Ich kann wirklich mit, also Sophia Tomala finde ich so schrecklich. Sie ist der einzige Grund, warum ich nicht Are You The One gucke.
Are You The One?
Ja.
Und sie moderiert das?
Ja.
Und ansonsten wäre das geil?
Ansonsten würde ich das, hätte ich da, glaube ich, Spaß
würde
dran.
Würde es in dein Beuteschema passen?
Nee, Beuteschema ist nicht das richtige Wort. Aber zumindest Are You The One VIP habe ich mal eine Staffel geguckt und dann entschieden, ich kann diese Frau als Moderatorin.
Was ist mit der schlimm? Ich kenne die nicht, ich weiß es nicht.
Also, da reicht, glaube ich, eine oberflächliche Google-Suche. Also erstmal war sie sehr lange mit Till Lindemann zusammen. Till Lindemann hatte sie auch als Porträt auf dem Oberarm tätowiert.
Echt?
Mhm.
Hat er sich das weggemacht?
Weiß ich nicht genau, deswegen habe ich sicherheitshalber mal die Vergangenheitsform benutzt. Also entweder hat er sich das wegmachen lassen oder Florian Silbereisen hat sich Helene Fischer wegtätowieren lassen. Eins von beiden habe ich auf jeden Fall mal gehört.
Glaubst du, Sophia Tomala war auch mal eine Row Zero?
Es würde mich ehrlicherweise nicht wundern. Also sie hat auf jeden Fall zu diesem ganzen Skandal zu Rammstein gesagt, ey, jetzt chillt mal, sind Rockstars, gehört dazu. Und sie ist auch mal aus der CDU ausgetreten, weil die CDU ihr zu links wurde. Also
okay.
So eine Person. Und ich finde, also vielleicht projiziere ich das jetzt, weil ich das über sie weiß, aber ich habe das Gefühl, man merkt, dass sie
das ist natürlich schwierig,
kein guter Mensch ist.
Dann mit dir zusammen zu sein, das sagt ja auch, fällt ja auch auf ihn zurück dann.
Mhm.
Also ich kriege ihn ja nur so sportlich mit und er ist immer unglaublich fair. Also er ist ein unglaublich guter Sportsmann. Mit seinen Gegenübern und so und was er so sagt und wie er auch auftritt. Also das finde ich klasse. Und er ist ein krasser Fighter und er hat Diabetes und ist trotzdem ein heftiger Superathlet. Und das ist auch
bestimmt auch inspirierend für Menschen, die auch darunter leiden.
Und er stellt das aber nicht ins Schaufenster und irgendwie finde ich das ganz gut alles. Und er ist früher hier um die Ecke groß geworden.
Ja, das stimmt.
Ich habe ihn bestimmt mal als kleinen Steppke auf dem Spielplatz gesehen.
Aus dem Nachbarsstadtteil kommt der junge Herr. Ich will jetzt kurz über mich sprechen, okay?
Talk about yourself.
Talk about myself.
Also stopp. Ich mache noch einen, damit wir den Sportblock abschließen. Ich habe einfach eine ganz süße kleine, ein süßes kleines Infobittchen.
Okay, immer her damit.
Über die deutsche Nationalmannschaft.
Mhm.
Wie heißt der Koch der deutschen Nationalmannschaft?
Oh, das habe ich mal gelesen. Weiß ich nicht.
Den Vornamen nochmal mehr angucken, damit ich es wirklich richtig sage. Ich glaube, ich weiß ihn. Ja, es ist so schön. Der Koch der deutschen Nationalmannschaft im Quartier in den USA heißt Anton Schmaus.
Ja, das ist gut. Das ist süß. Das ist das Beste, was ich bisher über diese WM gehört habe.
Ja, ich auch.
Ansonsten ist das alles
ich find's ein ziemlich so krasser schön. Fakt. wenn ich irgendwie so ein super Fußballstar wäre und das ist alles, die ganze Zeit dröhnt es auf dich ein, muss performen, die Kamera und die Presse kommen und dann kommst du zum Essen und dann kommt Anton Schmaus und hat dir was richtig Leckeres gekocht.
Und glaubst du, Florian Wirtz weiß das zu schätzen?
Nein.
Leon Goretzka weiß das zu schätzen. Ja. Und Julian Nagelsmann auch.
Na, da bin ich mir nicht so
sicher. Doch, das glaube ich schon.
Das ist so ein Mark Zuckerberg.
Na, ich glaube, der versteht das auf einer intellektuellen Ebene, aber er fühlt es nicht.
Er fühlt es nicht, aber ja. Leon fühlt das.
Ja, und Florian weiß gar nichts.
Der Nein.
Der isst nur seine
der Kartoffel. Der ist Kartoffel auf die Eins. Es gibt ein richtig geiles Fanvideo mit KI generiert. So ein Anime-Intro von der deutschen Nationalmannschaft. Und der Song heißt deutsche normale Kartoffeln wieder auf die Eins.
Wieder auf die Eins. Aber das gab's nicht vor 2 Jahren auch schon mal?
Kann sein. Aber jetzt also, ist es ganz aktuell, auch mit Voldemort und Füller mit der Frisur und so.
Dass Deutschland quasi gewinnen soll.
Ja, genau.
Ja, also da, auf jeden Fall gab's diesen Gag vor 2 Jahren auf jeden Fall auch schon mal.
Aber es ist nicht mehr so wie früher, als Blumentopf nach jedem Spiel einen Song.
Ja.
War das nicht cool?
Welches Turnier war das denn noch? Das war nicht 2006. Glaube ich,
2010?
Oder?
2010? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Na gut. Wieder sehr nischig. Jetzt will ich über mich selber reden. Das Thema Ich und Reisen, ne, ist ja so ein Ding.
Ja.
Das letzte Mal das Land verlassen habe ich im September 24 nach New York. Seitdem habe ich Deutschland nicht mehr verlassen. Und die weiteste Strecke, die ich im Jahr 2026 von Hamburg entfernt war, war 2 oder 3 Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, Kiel. Also, ich und Reisen ist jetzt nicht, wir sind nicht die besten Freunde.
Ja.
Wir haben keine große Sehnsucht nacheinander. Plus,
ich glaube, das Reisen vermisst ich schon.
Wir haben einfach, also meine Frau und ich haben einfach, und das muss man so sagen, High-Maintenance-Katzen,
ja,
die man nicht einfach irgendwo hingeben kann und wo man auch nicht mal katzenliebe Menschen das zumuten möchte, dass sie längere Zeit bei uns zu Hause verbringen, um auf die Katzen aufzupassen. Also da.
Aber es liegt nicht wirklich nur an den Katzen.
Nee, aber das ist schon wirklich ein wesentlicher Faktor.
Ich glaube dir, dass wenn du weg musst oder weg sollst, dass du dann denkst, oh nein, die Katzen. Aber wenn du keine Katzen hättest, wärst du jetzt auch nicht der Travel-Typ.
Nee, das stimmt schon. Aus mir selber heraus nicht. Aber es wäre schon so, weil ich auch weiß, dass meine Frau sehr gerne verreist und wir immer eine sehr, sehr, sehr gute Zeit hatten, wenn wir zusammen verreist sind. Also ich würde schon mit ihr Urlaub planen, ich würde mit ihr auch Reisen planen, ich würde mit ihr wegfliegen und es wäre alles fein. Aber dadurch, dass die Katzen da sind und ich weiß, dass es irgendwie echt schwierig ist, die irgendwie versorgt zu bekommen, kommt dieser Gedanke gar nicht erst auf, dass wir das zusammen planen, deswegen suche ich andere Reisepartner hin. Und dadurch, dass ich halt kein Fernweh habe, kann ich gut dann allein zu Hause bleiben. Also sie macht das ja, wir würden es schon ganz gerne zusammen machen, aber durch die Katzen machen wir es nicht zusammen.
Mhm.
So. Aber ich bin, wie vor 2 Folgen ausführlich thematisiert, ja gerade in meiner Masterarbeitsphase. Und ich kann zu Hause A, nicht gut arbeiten und B, kleine Sidequest, habe ich ja gerade bei der Arbeit sehr, sehr viel Stress und zu tun und sehr viel Arbeit. Das habe ich meiner Chefin gegenüber transparent gemacht. Und ich möchte sehr dafür werben, dass man seinen Vorgesetzten von seinen mentalen Schwierigkeiten erzählt, wenn die mit der Arbeit zu tun haben. Weil sie als...
Sonst bitte nicht.
Naja, sonst weiß ich nicht, ob es da hingehört. Das kann ich jetzt nicht entscheiden. Aber wenn die Arbeit halt irgendwie einen unmittelbaren Einfluss darauf hat, kann halt eine vorgesetzte Person möglicherweise dafür sorgen, dass die Arbeit entlastet wird, wenn man eine gute vorgesetzte Person hat. Und ich habe eine sehr gute vorgesetzte Person. Ich bin sehr, sehr glücklich über meine Chefin. Und die hat es geschafft, in vergleichsweise kurzer Zeit dafür zu sorgen, dass ich nächste Woche ab Dienstag 4 Tage Freizeitausgleichstage nehmen kann. Ich wurde aus allen anderen Verantwortungen rausgeplant. Andere Leute sind dafür eingesprungen, freundlicherweise. Und jetzt habe ich von Dienstag bis Freitag kommende Woche frei, arbeitsfrei.
Da fährst du weiter weg als Kiel. Nach Flensburg.
Witzig. Behalte den Gedanken im Hinterkopf. Meine Frau hatte die sehr gute Idee, dadurch, dass sie auch schlafen bei uns zu Hause, katzenbedingt, High-Maintenance-Katzen, nicht so einfach ist, hatte sie die sehr gute Idee, dass wir für mich vielleicht eine Unterkunft suchen, wo ich dann hinfahren kann, wo ich gut arbeiten kann an meiner Masterarbeit und dann halt auch gute Nacht schlafen kann ohne Katzenunterbrechung. Und das, wir haben viel hin und her überlegt, und brainstormt und Sachen angeguckt im Internet. Und schlussendlich werde ich jetzt 3 Tage oder 3 Nächte Urlaub machen in der Hallerstraße. Also das erste Mal. Diese Reisen nach Kiel waren auch immer nur Tagesreisen. Da habe ich jetzt auch nicht auswärts geschlafen. Also ich habe keine einzige Nacht nicht in meinem Bett geschlafen oder
in der Hallerstraße. Auf meinem Sofa.
Und jetzt habe ich eine Airbnb-Unterkunft in der Hallerstraße, was ungefähr 2 Kilometer von meinem Zuhause entfernt
ist. Also ich dachte, ja, ich dachte jetzt nicht an Airbnb, sondern dass irgendwie Leute, die ihr kennt und die sind gar nicht da.
Airbnb oder als Workation sozusagen. Mhm. Und mindestens einen Tag werde ich auf jeden Fall mittags oder nachmittags nach Hause gehen, weil meine Frau lange arbeiten muss, damit die Katzen nicht
so. Drei Nächte?
Sind. 3 Nächte, ja. Von Dienstag bis Freitag.
Soll ich dich mal besuchen?
Ich habe keine Zeit.
Für eine kleine Party abends.
Doch, vielleicht für ein Bier abends.
Ja, das ist vielleicht witzig.
Ja, könnte witzig sein. Im Sommer. Ja. Meine Frau wird mich auch schon besuchen. Meine Frau hat auch schon überlegt,
ob sie vielleicht... Du hast echt einen tighten Schedule.
Da. Ich habe da keine Zeit zum Arbeiten. Ich muss viel Besuch organisieren.
Ja. Ja, das ist süß.
Findest du das witzig? Ich fand das witzig.
Ich kann das irgendwie verstehen. Ich hätte, glaube ich, gesagt, man organisiert das so, dass man... Irgendjemand ist im Urlaub und man wohnt, geht zu denen in die Wohnung.
Aber solche Menschen kenne ich ja nicht.
Dass irgendjemand im Urlaub ist, den du kennst?
Ja, den ich so nah bin, dass die mich in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus wohnen lassen.
Mhm. Ja, geil.
Geil, ne? Das ist mein Urlaub jetzt für dieses Jahr.
Hallerstraße.
Mein einziger Richtung, das stimmt gar nicht, eine Nacht wird es im August noch ins Fabadi gehen.
Vergiss Island und Kroatien, es geht in die
Hallerstraße. Und New York, es geht in die Hallerstraße. Kann man gut zu Fuß auch wieder nach Hause gehen. Wenn man zum Beispiel Bock auf Badewanne hat oder so. Ja, das ist meine Art zu reisen. Ja,
da gibt es bestimmt auch eine Badewanne.
Nee, da gibt es keine Badewanne.
Okay. Gibt es einen Balkon?
Nee, in dem nicht.
Okay, ich komme dich doch nicht besuchen. Wenn wir nicht in die Badewanne und nicht im Balkon können.
Wenn du mit mir in die Badewanne möchtest, kannst du dir unser Podcast-Cover angucken.
Ja.
Ja, genau. Diese Sache mit den Tennisspielern, Spielerinnen aufzählen, ist übrigens dadurch entstanden, dass ich neulich mal auch meine Frau gefragt habe, wie viele Wrestler würdest du wohl aufzählen können? Und sie hat, glaube ich, gesagt, so 4. Und ich glaube, es sind ihr 6 eingefallen.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich glaube, ich wüsste mindestens 150. Wie viel wüsstest du? Wie viele Wrestler?
4 bis 6.
4 bis 6? Nein, du weißt mindestens 10. Sag mal 10 Wrestler.
Kann ich nicht.
Doch, kannst du. Versuch's.
Jetzt? Aus dem Stegreif?
Ja, mach sofort.
Hulk Hogan.
Ja, Hulk Hogan.
Andre the Giant.
Ja, sehr gut.
The Undertaker.
Mhm.
Steve Austin.
Mhm.
Stone Cold.
Stone Cold Steve Austin.
Hier der Typ, wie heißt er denn? Na, unser Freund der Show, der Neue, nicht Michael Cera, das ist der andere Typ. Na, wie heißt er denn, der Schauspieler?
Es könnten verschiedene gemeint sein.
Oh Gott. So, ich muss wieder zurück in die 90er. Der Typ mit den Mr. mit den blonden Locken.
Ja. Kurt Hennig war sein echter Name, aber du denkst an seinen Wrestlername Mr.
Fantastic, nee.
Perfect.
Mr. Perfect. Mr. Perfect. Ja, guck mal.
Ja.
Ja, da hört schon dann auf.
Nein, du kennst noch bestimmt The Rock.
Ja, The Rock.
John Cena.
Den meinte ich.
Den meintest du.
Mike Cera. John Cena und The Rock.
Vielleicht okay. Dave Bautista.
Den, ja, der Drax stimmt. Den hätte ich aber nicht als Wrestler. Aber ja, stimmt. Ich wusste aber auch mal, wie das ist. Wer, sagen wir mal 2, 3 aus den 90ern.
Bret the Hitman Hart.
Ja, den kenne ich
auch. Shawn Michaels.
Den kenne ich nicht.
Nein. Diesel. Razor Ramon.
Nein.
Teddy Biassi?
Nein.
Million Dollar Man?
Ja.
British Bulldog?
Nein.
Hacksaw Jim Duggan?
Nein.
Alter, okay, krass, dann kriegst du vielleicht doch keine 10 zusammen. Ja. Na gut,
also John Cena und The Rock natürlich. Auf The Rock wäre ich auch noch gekommen, natürlich. Und sein Arsch. Auch schon häufig Gast bei uns war.
Mhm.
In dieser kleinen Show, in dieser Familienshow.
Okay.
Also ich bin bei Wrestlern schlechter aufgestellt als bei Tennis-Stars.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, traurig.
Ja.
Mir tut leid, wie du dein Leben leben musstest bisher.
Limit. Eigentlich kenne ich die Wrestler nur geil. Aus der Werbung für die Limit. Ich habe nie eine Limit gehabt.
Echt nicht?
Aber ich kenne auch den Jingle. Kennst du Limit? Musst du kennen. Comic-Action-Abenteuer Limit. Comic-Action-Abenteuer 100 Seiten. Comic-Action-Abenteuer. Und dann kam noch der Preis. Irgendwie 3,80. Jeden Monat
Mark.
Neu.
3,80 Mark. Also wenn wir Regina Zindler erklären müssen, müssen wir garantiert auch ein Limit kurz erklären. Bitte in einem Satz Limit.
Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, es war nicht nur eine reine Wrestling-Zeitschrift, ich weiß nicht, Magazin, wie man das nennen kann. Es war glaube ich, eine Art eher Werbeblatt. So ein kompaktes Magazin.
Ja, wie so ein Mickey-Maus-Heft sah das.
Mickey-Maus-Heft. Ja, aber ich glaube, es war noch kleiner. Ich glaube,
Ich hatte diverse A5. Limits. Nein. Das war schon Mickey Mouse Magazin oder Bravo.
Größe. Aber war dicker, hatte mehr Seiten. 100 Seiten.
Ja, es hatte mehr Seiten.
Und monatlich erschienen.
Und auf dem Cover waren entweder Wrestler oder Jean-Claude Van Damme, war da auch sehr oft drauf. Oder Dennis Rodman.
Es war so harte Sachen für Jungs.
Ja, genau. Arnold Schwarzenegger, Silvester.
Auf gar keinen Fall für Mädchen.
Das war schon sehr, so wie D-Max, aber für.
Ja, genau.
Noch mal 10 Jahre jünger als Magazin.
D-Max ist genau die konsequente Fortführung von Limit.
Das war das Limit-Magazin. Das habe ich mir ab und zu mal geholt.
Musst du kennen. Und Comics waren offensichtlich auch drin.
Da waren auch Comics drin, ja. Das hatte ganz verschiedene Elemente. Wie so ein Yps-Heft. Nur halt sehr thematisch auf harte, coole Sachen wie Action und Geschwindigkeit und Michael Schumacher, Formel 1, sowas.
Hat mich gar nicht angesprochen.
Mich total.
Was war das wohl für eine Redaktion?
Keine Ahnung.
Was saßen da für Leute?
Auf jeden Fall welche, die einen relativ leichten Job hatten.
Das glaube ich auch.
Also stell dir vor, du bist so ausgebildeter Journalist und findest keinen anderen Job als bei Limit über Jean-Claude Van Damme in Street Fighter Movie zu schreiben.
Das waren ja keine Texte, die journalistischen Texte, das war ja wirklich im Grunde ein Werbeblatt, oder nicht, für all diese
Ja, aber da haben doch bestimmt auch Leute, die irgendwie, keine Ahnung, im Volontariat als Journalist oder Journalistin gemacht haben, gearbeitet, garantiert.
Also das war ja schon ein Produkt, was sich gut verkauft hat und was funktioniert hat. Ja. Insofern müssen ja schon Leute gewusst haben, was sie tun.
Man darf auch nicht vergessen, das war natürlich noch in der Zeit vor dem Internet und da war es ja vielleicht echt interessant, wenn du Actionfilme cool fandst und Action-Videospiele und Wrestling und das woanders nirgends so richtig abgebildet war, dass du dann einmal im Monat so eine, ja, sei es als Werbung, aber eine Übersicht bekommen hast, was so kommt, was es gibt, was geplant ist, Interviews mit geilen Actionstars.
Aber das ist ja komplett unreflektiert. Also Videospieljournalismus war ja damals auch kein Journalismus, sondern guck mal, was für geile Spiele kommen.
Ja, ein guter Vergleich, nur halt auf noch etwas mehr Popkultur als nur Videospiele ausgerichtet. Ja. Wobei auch Videospiele vorkamen, was schon relativ besonders war außerhalb von reinen Videospielmagazinen. Deswegen, ich mochte das ganz gerne. Ich habe noch eine allerletzte Sache.
Comic-Action-Abenteuer.
Vor 2 Wochen, glaube ich.
Alles über Comic-Action-Abenteuer kannst du auch machen. Ja, vor 2 Wochen.
War das Eppendorfer Landstraßenfest.
Ja, davon hast du schon mal erzählt, bevor es war. Mir.
Ja, kann sein. Gute Information für den Podcast. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass ich in der Nähe vom Eppendorfer Landstraßenfest wohne, dass es stattgefunden hat. Und das erste Mal war schon echt, dass man so dachte, boah krass, es ist viel zu voll, es sind viel zu viele Menschen hier. Und dieses Jahr war das nochmal potenziert. Es war so übertrieben voll und es hat richtig viel Ärger im Nachhinein gegeben. Die Veranstaltenden müssen sich ganz viel rechtfertigen, weil die jungen Menschen stinkebesoffen, marodierend durch Eppendorf gezogen sind, die sich aufgeführt haben wie auf dem Festivalgelände, überall hingepisst haben.
Ja.
In die Hinterhöfe gelaufen sind, überall vorne an der Straße. Irgendwann es gab Prügeleien, es war ganz viel.
Gut, dass Eppendorf mal das echte Leben spürt.
Genau, ich glaube, es wird gerade ganz viel dafür getan, dass das so nicht mehr stattfinden kann. Mal gucken, wie erfolgreich das wird. Es wird auf jeden Fall das Gesamtkonzept nochmal überdacht.
Aber wieso gehen denn da auch so viele Leute hin?
Ich habe keine Ahnung.
Also das ist ja auch nicht damals auch schon beim Osterstraßenfest, beim Hof, genau. All diesen Straßenfesten.
Genau, immer. Und das Osterstraßenfest ist ja immer schon echt voll gewesen. Ja. Ich war da ja auch ein paar Mal. Aber du musst dir das beim Eppendorfer Landstraßenfest, vielleicht auch, weil es ein bisschen weniger Fläche unterm Strich ist, doppelt so voll, also die doppelte Menschenmasse vorstellen. Da waren Schlangen vom Edeka direkt an der Eppendorfer Landstraße, die waren, also da musste man bestimmt eine Stunde anstehen, nur um in den Edeka zu kommen, um da Bier zu kaufen. Die müssen den Umsatz ihres Lebens gemacht haben. Und das Witzige war, ich war da mit unserer guten Freundin Anne zusammen, hatten wir eigentlich die Idee, wir haben uns getroffen, da uns noch irgendwie bei Edeka oder bei Rewe geile Drinks rauszuholen. Das war natürlich die allerschlechteste Idee, die jemand haben konnte. So, dass wir irgendwann wieder zu mir nach Hause gegangen sind und bei Void dann Getränke bestellt haben und uns haben liefern lassen. Und als wir auf dem Weg zurück waren, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass die Polizei Drohnen einsetzt, und zwar um Wildpinkler zu überwachen. Da standen wirklich in einer riesen Reihe Leute an so einer Hausfassade und haben da hingepisst, und man hörte so eine, also man sah so eine Drohne, die da drüber geflogen ist, und hört die ganze Zeit durch einen sehr schlechten Lautsprecher: Achtung, hier spricht die Polizei, bitte pinkeln Sie nicht im Freien. Man konnte den Text aber gar nicht verstehen, weil so richtig, weil die Box so scheiße war. Und ich auch dachte, Mensch, gib doch der Polizei mehr Geld, Ronald Schill. Aber das fand ich kurios, dass da eine Drohne über den pinkelnden Leuten, die an die Häuserfassade pissen, runterguckt und sagt, bitte nicht hier hinpinkeln. Was ja den Leuten auch relativ egal war, muss man sagen.
Ja, das ist egal. In dem Moment sagst du ja auch nicht, okay, jetzt höre ich auf und gehe suchen Klo, sondern ja, dann mache ich das auch noch fertig.
Ja.
Ich dachte, sie hätten die fotografiert und ich hinterher Bußgelder geschickt.
Das wäre eine gute Maßnahme gewesen. Aber das fand ich kurios. Es fühlte sich ein bisschen an, wie in einer sehr schlechten Zukunft zu leben.
Also ich verstehe das wirklich nicht, weil die Leute, die da hingehen, sagen doch auch nicht im nächsten Jahr, oh, war das geil auf dem Erbendorfer Landstraßenfest, weißt du noch damals, die eine Stunde im Edeka aufs Bier warten, dann gegen die Hauswand pissen und dann nach Hause torkeln. Das ist doch nicht erstrebenswert für irgendjemanden als Abendbeschäftigung.
Ja, keine Ahnung. Für mich hat es ein bisschen so den Anschein gehabt, als wäre es so die erste Veranstaltung, die nach Corona wieder erlaubt gewesen ist. So hat sich das angefühlt. Und also es ist wirklich verrückt. Ich würde mal sagen, der Altersdurchschnitt war so gefühlt bei 17 bis 21.
Ja.
Und normalerweise ist Eppendorf ein eher älterer Stadtteil. Ja. Also ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Also die müssen überwiegend von außerhalb kommen. Oder aus normalerweise Pinneberg. Halten sie sich dort nicht auf. Ja, vielleicht aus Pinneberg. Endlich ist also wieder geiles Landstraßen.
Ich war neulich im Hauptbahnhof und wollte, bevor ich in den Zug gestiegen bin, noch ein paar Sachen aus dem Edeka holen. Bin sofort wieder raus, weil es auch eine Schlange war.
Ja.
Also.
Das kenne ich auch vom Edeka, oder ist es ein Rewe, beim Berliner Hauptbahnhof da im Untergeschoss. Da ist auch teilweise eine so lange Schlange.
Und auch das habe ich nicht verstanden, weil dann stehen da einfach 100 Leute in der Schlange und dann haben die irgendwie eine Tafel Schokolade. Da stehen die doch nicht, also da stehe ich doch nicht für an.
Nee.
Dann sage ich doch, dann lasse ich halt die Tafel Schokolade und ich gehe unten zum anderen und kaufe mir die
Aber vielleicht sind das Leute, wo die noch mindestens dreiviertel Stunde auf ihrer Bahn warten. Aber
auch dann würde ich mich nicht in so einen vollen
Edeka-Schlange starten. Ich habe Bock auf geile Schokolade, hier dauert es noch eine halbe Stunde, ich habe noch eine Stunde, ist eine halbe Stunde dann schon um. Halt mit Warten auch, aber irgendwie anderes Warten.
Anderes.
Ist schon ein anderes Warten. Ich finde
es ein schlimmeres Warten.
Nee, findest du? Ich finde es nicht, weil es geht ja immer ein Stück voran, man kann sich immer neue Produkte angucken, man kriegt irgendwie mehr Sachen mit, irgendwelche Leute, die sich aufregen über die lange Schlange und verschiedene
Sachen. Gehst du noch raus, setzt dich auf eine Bank, holst dir noch ein Getränk, jetzt machst du
irgendwas. Ja, das willst du ja vielleicht. Dir dann
ja, aber dann halt nicht da, sondern wo nicht so eine heftige Schlange.
Vielleicht gibt es da special Sachen.
Einfach wahrscheinlich 20 Cent günstiger.
Und mehr Auswahl.
Oder ein Euro. Wahrscheinlich ein Euro.
Naja, das soll es doch für heute gewesen
sein. Anton Schmaus.
Anton Schmaus.
Liebling des Monats.
Ja, schmaus dir mal ein. Also, diese Folge wird jetzt morgen erscheinen, die wir gerade aufnehmen. Nicht um 0 Uhr, kann ich auch schon mal sagen. Mittlerweile nach 23 Uhr und auf gar keinen Fall heute mehr fertig.
Wir gehen ja gleich noch aufs Gerüst.
Wir gehen ja gleich noch, wir gehen gleich aufs Dach. Dein Haus ist eingepackt.
Mein Haus ist eingepackt in ein Gerüst aus Metall.
Und das erklimmen wir jetzt.
Das macht
und da machen wir mal wieder ein Foto für Instagram.
Ja, von oben.
Über den Dächer. Und diesmal liefere ich auch. Wie oft ich schon angekündigt habe, irgendwas bei Instagram hochstellen zu wollen, und das nie gemacht habe.
Das wären so viele gute Instagram-Beiträge gewesen.
Ja, aber dieser wird vielleicht wirklich passieren.
Mal gucken. Über den Dächern dieser Stadt, in der man Plüschmors sagt.
Geile Skyline. Leider sagt man in Hamburg nicht wirklich Plüschmors.
Ab jetzt schon.
Aber man sollte es tun. Sagt mehr Plüschmors. Plüschmors ist for President.
Nee, ich will nicht von Hummeln regiert werden.
Lieber von Hummeln als von Friedrich Merz. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke fürs Zuhören. Und danke, dass du mir deine warme Tür geöffnet hast.
Und die Tür ist warm. Geil. Die heiße Platte.
Das klingt ein bisschen säuisch und war vielleicht auch ein bisschen so gemein.
Oh Mann.
Ich Dankeschön. Hab
keine Sensoren für sowas.
Gehabt euch wohl.
Nie gehabt.
Die letzte Zeit klappt gehabt euch wohl nicht mehr so gut. Nee, Kawabanga ist beim letzten Mal noch reingerutscht. Ja, das fand ich aber auch ganz gut. Habe ich überlegt.
Wirklich, meine Kinder haben mir das nicht geglaubt.
Was denn?
Ich habe gesagt, die Turtles sagen Kawabanga. Und die haben gesagt, nee. Das sagen die, hast du dir gerade ausgedacht, haben die gesagt. Und dann muss ich den Clip zeigen, wo die das sagen. Es gibt so einen geilen Clip auf YouTube, wo sie das nämlich erfinden. Hm. Wo sie den so überlegen, was sagen wir für
einen Ich kenne die Folge.
Und,
so.
Und am Ende kommt dann irgendwie Meister Splinter und sagt, das habt ihr
gemacht. Kawabanga, ja genau.
Ich glaube, der sagt denen das.
Ich glaube, er spricht
der Ideengeber.
Glaube ich ja.
Und das finden sie dann richtig geil.
Ja. Der echte Film, ne? Mit den
ja,
ja, genau. Ich habe diesen Film so geliebt. Ich habe den so oft geguckt und mitgekämpft. Auf dem Ehebett meiner Eltern habe ich, weil meine Eltern andere Sachen gucken wollten und nicht zum 15. Mal Turtles. Und dann habe ich mir das immer, irgendwie war das so witzig, fällt mir gerade ein. Das war so verkabelt, dass der Videorekorder natürlich, weil ich bin 40 Jahre alt, der Videorekorder im Wohnzimmer war und aber eine Kabelverbindung bis ins Schlafzimmer hatte, hat mein Papa noch Wände durchgebohrt, damit da die Kabel durchgelegt werden können. Und dann habe ich mir das da angemacht.
Ja, aber warum? Damit er sowohl im Schlafzimmer als auch im Wohnzimmer...
Korrekt.
Okay.
Korrekt. Die Mühe hatte sich gemacht. Und das hat sich sehr gelohnt, weil da habe ich halt diverse Videokassetten sehr häufig geguckt, unter anderem Turtles 1 und 2.
Ich habe die nie gesehen.
Ich habe die so wirklich sehr oft gesehen. Und ich habe wirklich dann auf dem Bett meiner Eltern gestanden, als, keine Ahnung, 6-7-Jähriger und habe... mitgekämpft. Also wenn Raphael einen geilen Highkick gemacht hat, habe ich auch einen geilen Highkick versucht. Und wenn die witzige Witze gemacht haben, habe ich auch witzige Witze gemacht.
Die war, aber andere oder dieselben?
Immer dieselben.
Nicht so Fips Asmus
und ich war dann in den jeweiligen Szenen Raphael oder Donatello oder einer von den anderen. Das gleiche habe ich auch mit Stirb langsam gemacht. War ich John McClane, habe ich mir so ein Unterhemd angezogen. Eins, was zwar nicht weiß war, sondern einfach so kindermäßig mit komischen Schriften und so. Weil ich hatte kein anderes Unterhemd, aber das habe ich halt angezogen. Und wenn John McClane im Türrahmen gelehnt hat, habe ich auch im Türrahmen gelehnt. Und wenn er irgendwo durchgekrochen ist, bin ich auch irgendwo durchgekrochen. So habe ich früher Filme geguckt.
Das ist gut.
Ja, gut, dass es nicht geklappt hat mit dem Verabschieden. Aber ich habe mir am letzten Mal überlegt...
Ich kann jetzt immer Kawabanga sagen.
Als ich die Folge gehört habe, ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen für eine neue Variante. Und zwar, gehabt euch wohl, Kawabanga.